Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute haben wir es mit einem Text aus dem Hebräerbrief zu tun. Und darin liegt schon eine Besonderheit. Die Besonderheit liegt nämlich an den Empfängern. Die Empfänger dieses Briefes sind Hebräer. Warum erwähne ich das so besonders? Wir gucken mal so in die Briefe des Neuen Testaments rein. Die schreibt ja oft Paulus und er schreibt diese Briefe an christliche Gemeinden. Und das sind in der Regel Gemeinden, die als Heiden Christen geworden sind. Paulus war ja der große Heidenmissionar. Und deshalb ist es so erwähnenswert, weil diese Christen keinen Bezug zu der jüdischen Tradition hatten. Sie waren also nicht verwurzelt in jüdischer Tradition und hatten auch keine Kenntnis der altjüdischen Lebensweise. Bei dem Hebräerbrief ist es eben völlig anders. Hier sind die Empfänger sogenannte Judenchristen. Solche, die mit den jüdischen Traditionen und Gebräuchen vertraut sind. Sie sind damit aufgewachsen. Und genau dieser Umstand macht es oft so schwer für uns, die wir ja rein neutestamentliche Christen, meistens Heidenchristen sind, diese Texte zu verstehen. Weil ja auch uns das jüdische Verständnis meistens schlichtweg fehlt. Sicherlich ist uns aus dem Alten Testament einiges von der jüdischen Religionspraxis gegenwärtig, aber so richtig fehlt uns der praktische Bezug. Also für viele Empfänger dieses Briefes gehören die jüdischen Rituale und Lebensformen immer noch dazu. Die werden aktiv gelebt, obwohl sie ja Christen sind. Und oftmals wird sowas problematisch, gerade dann, wenn diese Traditionen als heilsentscheidend angesehen werden, wie zum Beispiel Beschneidung oder Speisegebote, wir denken da mal an diese Schweinefleischgeschichte. Und auch in unserem Predigttext sind solche für uns schwer verständliche Passagen enthalten, die den Text aber wiederum spannend machen. Wir hören jetzt den Predigttext, den finden wir in Hebräer, im Hebräer Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Hören Sie genau zu, es wird noch einige Haken und Ösen dabei sein.
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keine Nutzen haben, die danach leben. Wir haben einen Altar, von dem zu essen denen nicht erlaubt ist, die am Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
Soweit der Text. Und Sie haben es bestimmt gemerkt, dass dieser Text einen sehr starken Bezug zum jüdischen Denken hat. Denn eben wie schon anfangs erwähnt, ist dieser Brief für Christen bestimmt, die aus dem jüdischen Glauben herkommen. Grundsätzlich wollen wir mal sagen, dass alle Religionen, die es auf der Welt so gibt, irgendwo das Ziel verfolgen, dass man am Ende seines irdischen Laufs, wie auch immer dieser abläuft, in eine Art Paradies eingehen soll. Wenn wir uns die Vielzahl der Religionen angucken, dann hat da jede Religion ihre eigene Vorstellung, wie das denn am Ende gelingen möge. Und auch das Judentum bildet da keine Ausnahme. Wenn es zuweilen auch kontrovers diskutiert wurde. Ich denke, wir wissen alle aus den Geschichten der Bibel, dass die Sadduzäer ja gar nicht an eine Auferstehung glauben. Aber unser Christentum, was wir heute leben, das hat seine Wurzeln im Judentum. Und deshalb beschäftigen wir uns jetzt zuerst mal damit, was uns helfen soll, diesen Predigtext, den wir gerade gehört haben, zu verstehen. Im Anfang meiner Vorbereitung habe ich dann mal das gemacht, was man heutzutage so macht, nämlich bei Wikipedia nachgeguckt, was denn bei Wikipedia so zum Judentum steht, so auch in der Richtung, wo denken die eigentlich hin? Und auch im Judentum gibt es den Glauben an die Auferstehung der Toten und ein Leben nach dem Tod. Die Vorstellungen sind zwar vielfältig, manche glaubten an eine Auferweckung der Gerechten am jüngsten Tag, andere an einem Fortleben der Seele. Also wir wissen, auch im Judentum ist dieses Denken an ein Leben nach dem Tod vorhanden. Wir gucken mal in einen kleinen Abriss in die Geschichte. Der Gott, der uns in der Bibel ja nahe kommt, der schafft sich, so kann man es ja sagen, der erschafft sich durch die Berufung des Abraham und dann weiter mit Isaak und Jakob sein eigenes Volk. Ich denke, alle von uns kennen diese Geschichte. Und Gott wollte, dass die Menschen seines Volkes nach ihrem irdischen Leben wieder im Paradies ankommen sollten. Und somit machte er mit seinem Volk einen Bund, stellte Regeln auf, die, wenn diese eingehalten würden und ein gutes Leben versprachen und den Weg ins Paradies ebnen. Wer das genauer wissen möchte, nachzulesen in den Mosebüchern, hochinteressant. Wenn wir den weiteren Verlauf der jüdischen Geschichte verfolgen, dann wird deutlich, dass das so ja nicht hingehauen hat. Und dann gab es für das Volk und die Priester einmal im Jahr das sogenannte große Versöhnungsfest. Da kamen sie alle zusammen, dann wurde ein Sündenbock kreiert, da kommt der Name Sündenbock her, der wurde dann später in die Wüste geschickt und fand dort den Tod. Es gab aber auch neben diesem Sündopferfest, diesem Versöhnungsfest, noch andere Opferrituale. Auch da wurde zum Beispiel geopferte Tiere verbrannt. Und auch da wurde das Tier zur Entschuldung der Sünde benutzt. Es wurden dafür eben Tiere geschlachtet, deren Blut in das Heiligtum gebracht wurde. Das hatten wir eben kurz im Text. Also Blut von Tieren zur Sühne der menschlichen Schuld. Sozusagen eine Stellvertretersühne. Und diese Praxis ist ja in den mosaischen Gesetzen festgeschrieben und das sollte eben so lange stattfinden, bis der verheißene Messias. Nochmal kurz einen Blick auf den Hebräerbrief. Auch da habe ich mal Wikipedia gefragt, wann ist der eigentlich geschrieben und wie ist das mit den Empfängern? Es ist also nicht so ganz klar, wann und von wem nun der Hebräerbrief verfasst wurde. Und es ist auch nicht so recht bekannt, welche Zeit er umfasst. Es könnte gut sein, dass er erst nach dem Jahre 70 nach Christus, also nach der Zerstörung des Tempels durch die Römer, geschrieben wurde. Was wiederum erklären würde, warum in unserem Text der Tempel ja überhaupt nicht vorkommt. Habt ihr vielleicht gemerkt, da kam kein Wort über den Tempel vor. Unser heutiger Predigtext hat ja begonnen mit einer Aussage über Jesus Christus. Und somit ist das natürlich auch das Thema dieser Predigt. Wer war Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? Oder vielleicht ganz konkret, wer ist Jesus Christus für dich? An Jesus scheiden sich nämlich die Geister. Für die einen ist er ein Wanderprediger oder ein Wundertäter. Oder wieder andere betrachten ihn als ein Vorbild für Toleranz und Mitmenschlichkeit. Wir Christen sehen in Jesus den wahren Gott und den wahren Mensch. Der ist auf die Welt gekommen, um dir und mir das Himmelreich zugänglich zu machen. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe, auch in Ewigkeit. So hat der Text angefangen. Und diesen Gedanken will der Verfasser in den judenchristlichen Gemeinden verfestigen. Denn die Christen sehen ja in Jesus eben diesen angekündigten Messias. Und für die Juden bringt das die Konsequenz mit, dass diese Opferrituale und die Speisegebote, die sie ja kennen, in denen sie ja leben, überholt sind. Diese sind jetzt zur Erlangung des ewigen Heils wertlos geworden. Wir kennen das von Paulus, die Aussage hat er ja auch mal gesagt, alles, was ich bislang für wertvoll erachte, ist mir zu Kot verkommen, ist mir zu Dreck geworden. Also diese sind jetzt zur Erlangung des ewigen Heils wertlos geworden. Sie sind in und von Jesus ein für allemal erfüllt worden. Jesus selbst sagte ja von sich, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Das bedeutet aber, dass auch der Jude seine Opfer jetzt in anderer Form bringen soll, nämlich in der Form, dass er glaubt, dass er Jesu Worten glaubt und seine Versöhnungstat am Kreuz, Passion, wo wir jetzt ja hingehen auf diese Zeit, für sich ganz persönlich annimmt. Und wenn wir die Briefe so verfolgen, die Paulus schreibt, wie oft kommt es in den jungen Gemeinden vor, daher zu Spannung und zu Irrlehren? Immer wieder kamen ja Juden in die Gemeinde und meinten, auch als Christ müsse man sich beschneiden lassen oder unbedingt die Speisegebote einhalten. Sonst würde man ja das Paradies verpassen. Wenn Sie die Paulusbriefe mal lesen, sehen Sie das immer mal wieder, dass sowas vorkommt. Und deshalb steht auch hier im Text diese Mahnung, so geht es ja mit dem nächsten Vers weiter. Lasst euch nicht durch mancherlei Lehre umtreiben. Lasst euch nicht irre machen. Vielmehr betont der Verfasser, dass das Herz eben nicht durch das Einhalten von Gesetzen, von Geboten und von Regeln fest wird, sondern durch Gnade. Ein festes Herz meint hier einen Glauben, der sich nicht so leicht erschüttern lässt. Eine Beziehung zu Gott, die durch den Heiligen Geist gegeben wird. Denn Glaube ist Geistesgabe. Wir können Glauben nicht machen. Wir können auch Glauben nicht befehlen. Er kann auch nicht verdient werden. Aber Glaube kann erbeten werden. Und durch diesen Glauben entsteht eben etwas völlig Neues. Jetzt greift der Verfasser dieses Briefes das Bild des Altars auf. Wir hatten es ja gerade gehört. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, denen nicht erlaubt ist, die am Zelt dienen. Spätestens jetzt denkt der Herr, was ist das denn? Verstehen wir nur Bahnhof. Zuerst wieder ein Blick in die jüdische Tradition. Auf dem Altar damals waren Lebensmittel dargebracht. Wenn wir die im Alten Testament mal lesen, dann begegnen uns die Schaubrote. Und von diesen Lebensmitteln durften die Leviten, also die, die damals den Tempeldienst versahen, davon leben. Ihr Leben wurde durch diese Altargaben sichergestellt. Und dieses Bild greift jetzt der Verfasser auf, um zu verdeutlichen, dass sich eben was Grundlegendes geändert hat. Der Altar als Sinnbild für die Gemeinschaft mit Gott, die eben nicht haben, die nach wie vor am alten Bund festhalten. Das versteckt sich hinter der Formulierung am Zelt dienen. Das Zelt ist ja ein Symbol für die Stiftshütte, die ja während der Wüstenwanderung der Vorläufer von dem Tempel war. Will sagen, wer also weiterhin den alten Bund als heilsbringend ansieht, hat nunmehr keinen Anteil an der Gemeinschaft mit Gott. Denn seit Jesus Christus, jetzt gilt das stellvertretende Opfer Jesu, das uns das Bild des Abendmahls immer wieder verdeutlichen will. Deshalb feiern wir ja Abendmahl. Denn wenn wir Abendmahl feiern, dann essen wir sozusagen von dem Altar der Gemeinschaft mit Gott. Wir kennen das, wir sagen ja oft die Worte, Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. Das macht doch den tiefen Sinn des Abendmahls so deutlich. Und deswegen liegt ja auch auf dem Abendmahl, auf dem Sakrament des Abendmahls eine so große Bedeutung. Und wenn wir da mal ein bisschen weiterlesen, wir alle kennen ja die Einsetzungsworte vom Abendmahl. Aber 2, 3 Verse später, da wird ja noch was ganz deutlich gemacht. Da geht es nämlich darum, wer unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein an Leib und Blut des Herrn. Es ist die Mahnung, niemand soll unwürdig vom Mahl des Herrn essen. Da steht natürlich die Frage im Raum, wer ist denn würdig? Was macht uns denn würdig, das Mahl zu nehmen? Ist es unsere vorbildliche Lebensweise? Sind es unsere reichhaltigen Almosen? Ist es unser Einsatz für andere? Ich möchte das mal beantworten mit einem uns allen bekannten Text aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 13, 1-3. Wenn ich mit Menschen und Engelzunge redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich lediglich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Bergen besetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Oder wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und mein Leib dahin gebe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Also, unsere Anstrengungen, ein gottgefälliges Leben zu führen, sind letztlich zum Scheitern verurteilt, wenn das Wichtigste fehlt. Wir haben es gerade gehört, es wäre mir nichts nütze. Nur die Liebe zu Jesus Christus, der tiefe Glauben oder zumindest das Glauben wollen, dass er durch seinen Tod am Kreuz meine und eure Schuld, die wir alle vor Gott haben, bezahlt hat, das macht uns würdig, vom Mahl des Herrn zu essen. Nur das. Wer nun aber diese Bedeutung gering achtet oder völlig ohne Bezug zu Jesus das Mahl nimmt, der trägt das Gericht an sich. Wir halten fest, das Christentum ist eigentlich vom Grund her gar keine neue Religion, sondern die Erfüllung des Judentums, die Erfüllung des alten Bundes. Nur aber, weil sich gerade die Juden mehrheitlich nicht rufen ließen, existieren heute beide Religionen nebeneinander. Und Jesus gibt sich Mühe in seinem Leben, er ordnet sich immer wieder diesen jüdischen Lebensformen unter, um seine Volksgenossen zu gewinnen, um zu sagen, guck mal, das genau das passiert doch jetzt, so wie es beschrieben ist. Und selbst sein Sterben wurde daran angelehnt. Wir haben es gehört im Text, Verse 12 und 13. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Und so lasst uns zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schmach tragen. Jetzt richtet sich der Text an uns auch. Hier sind wir gefragt, einmal, aber vielleicht auch immer wieder, hinausgehen zu Jesus, hinschauen, glauben, vertrauen und auch manche Konsequenz tragen. Denn der Glaube, der ist auch eine bewusste Entscheidung, eine Entscheidung, die Folgen hat. Aber für die Ewigkeit, gemäß der Bibel, alternativlos. Jesus sagt zu uns, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Jesus fordert uns heraus. Folge mir und erachte das, was dir bisher wichtig war, für gering. Lass es hinter dir. In unserem Text hier ist die jüdische Lehre gemeint, ist das Festhalten am alten Bund gemeint. Und in unserer Lebenswirklichkeit, in unserer Realität, was ist gemeint? Für jeden Einzelnen, was gilt es loszulassen, weil es uns von Jesus trennt oder die Gemeinschaft mit ihm hindert? Und wozu das alles? Das ist der letzte Vers des Predigttextes. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Auch wir Christen blicken ja ebenfalls über den Tellerrand der Diesseitigkeit hinaus. Jesus hat zu uns gesagt, dass im Hause seines Vaters viele Wohnungen sind, die er für uns bereit machen will. Wir haben vorhin unser Glaubensbekenntnis gesprochen und da geht es ja gegen Ende darum, ich glaube an die Vergebung der Sünden, ich glaube an die Auferstehung der Toten, ich glaube an das ewige Leben. Und hier schließt sich der Kreis. Hier kann jeder für sich diese Frage beantworten. Wer ist Jesus Christus für mich? Jesus wirbt um dich, Jesus wirbt um mich mit seinen Worten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr stirben. Die Frage Jesu, glaubst du das? Mit der Frage lasse ich sie alleine. Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.